Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Hallo Jens.
Ja, hallo. Moin, moin. Grüß Gott an alle da draußen. Ja, wir sind mittlerweile bei der Folge
93, Jens. 93 sind wir jetzt.
93.
Ja.
Wie haben wir das durchgehalten?
Ja, unglaublich.
Jede Woche kommen wir raus, jeden Montag. Wie haben wir das geschafft?
Durch viel Disziplin, durch viel Engagement und durch viel Herzblut, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall.
Und selbst an Ostern kommen wir raus.
Selbst an Ostern kommen wir raus.
Ja,
da
wir
wollte
machen
ich
also
gerade
keine Pausen.
Keine Pausen, selbst nicht zu Ostern. Und darauf wollte ich hier gerade raus. Wir sind gerade auf der Zielgeraden zu Ostern. Wir nehmen heute am Donnerstag auf. Am Mittwoch nehmen wir auf. Heute ist Mittwoch. Wir nehmen Mittwoch auf und kommen Ostermontag raus. Jens, und in zwei, drei Tagen, also am Freitagabend, endet ja die Fastenzeit. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du denn dieses Jahr gefastet?
Ja, bei mir endet die Fastenzeit nie, weil ich ja seitdem ich denken kann, seit der Schulzeit bin ich ja Intervallfaster. Damals wusste man noch nicht genau, was man da tut, beziehungsweise wie das heißt. Heute gibt es ja ganze Bookstores darüber. Ja? Du kannst ja dich erschlagen mit Büchern zum Thema Intervallfasten, zu allen möglichen Methoden. Und naja, bei mir lief das halt so ab, dass ich als ich in dem Alter war, wo ich dann selber mal eine Meinung hatte, da habe ich zu meiner Mutter morgens gesagt, die mit mir immer so brav gefrühstückt hat, morgens so gegen 6, weil kurz vor 7 ging mein Bus. Du Mama, eigentlich, ehrlich gesagt, mir reicht der Kaffee. So, und dann sagte meine Mutter, ja, mir eigentlich auch, ich habe immer nur wegen dir gefrühstückt. Und dann war das Intervallfasten geboren und dann hat meine Mutter mir was mitgegeben für die Schule und wenn ich dann mal Hunger hatte, habe ich dann irgendwas gegessen. Ich habe ganz oft aber auch gar nichts gegessen. Ich bin dann nicht hungrig gewesen morgens, weil zum Teil ja auch natürlich der Unterricht anstrengend war. Und ich habe das erst mittags gemerkt, als ich so nach Hause kam und dann so, ne, alles so ein bisschen abfiel, so ähnlich wie du das auch vom Sport kennst, ja, wenn du so einen Wettkampf hinter dir hast und dann fällt das alles ab, du bist nicht mehr gestresst und dann kriegst du eben auch Kohldampf.
Aber man könnte also fast sagen, dass die Familie Frese das Intervallfasten erfunden hat.
Wir haben es erfunden, genau.
Ja, ihr hört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind mitten im Thema schon. Wir wollen uns heute mal das Fasten anschauen und wollen mal ein bisschen auf die Historie schauen und, was Jens auch schon erwähnt hat, mal auch uns ein paar Methoden ansehen und wollen darüber mal auch eine Studie uns anschauen und schauen, wie das so in unseren Alltag passt und wer von euch mal fastet oder auch jetzt zur Fastenzeit gefastet hat, den wird das bestimmt auch interessieren.
Ja, du hast dich ja mit dem ganzen religiösen Hintergrund beschäftigt. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, was du uns liefern kannst. Weil ich bin ja Heide, ne? Ich komme ja aus dem hohen Norden und aus dem Torf,
Aus dem
aus dem
Torf.
Moor.
Ja.
Und da ist man Heide.
Da ist man Heide, aber ich glaube, die Heiden haben auch gefastet. Da habe ich nicht so viel zu gefunden, aber wir werden mal schauen, was es so gibt und ein bisschen in die Historie reinschauen, weil das Fasten ist, also man kann die Frage stellen, wer war zuerst da, das Fasten oder die Religion? Und ja, die Frage lasse ich einfach mal so offen stehen, aber
die kann ich aber eindeutig beantworten.
Ich glaube auch, das Fasten war zuerst da.
Das war zuerst da, klar.
Das war zuerst da. Deshalb, also das Fasten war zuerst da, denn rund 2,5 Millionen Jahre gibt es jetzt schon die Menschen auf diesem Planeten und der menschliche Stoffwechsel, der war halt immer an zeitweiligen Energiemangel angepasst oder hat sich angepasst. Es gab halt immer Phasen, wo es viel zu essen gab und wo es auch wenig zu essen gab. Es ist halt anders als heute in unserer modernen Welt, wo wir Kühlschränke haben, wo Essen rund um die Uhr verfügbar ist. Und heute nehmen wir Manchmal, je nachdem, wie man es bezeichnet oder wie man eine Mahlzeit definieren will. Aber heute nehmen wir zwischen 10 und 15 Mahlzeiten am Tag zu uns, Jens. Das habe ich aus deinem Buch. Ein Kaffee mit einem Keks ist eine Mahlzeit. So einfach ist
So
das.
sieht's aus.
Und so sieht's aus. Naja, also wie dem auch
Ich muss dich ein
sei.
bisschen korrigieren. Also die Gattung Homo gibt es natürlich schon länger als 2,5 Millionen Jahre. Aber den Sapiens, den
Den
Homo
Sapiens.
Sapiens, den gibt es denn zu dir. Aber davor gab es ja noch einige andere Homo-Arten. Also die Menschwerdung hat ein bisschen früher eingesetzt. Ja,
Richtig.
aber das, was wir heute so als Mensch betrachten würden, da hast du recht, das liegt so etwa in der Periode.
Genau.
Und da hat ja auch die
Okay.
Steinzeit begonnen, noch bis vor 10, 12, 13, 14, 15.000 Jahren so etwa, wo die Steinzeit dann, eigentlich ist die Steinzeit, habe ich in meinem Buch beschrieben, ja auch nicht ganz richtig beschrieben, denn es war ja eigentlich die Holzzeit, aber Holz konnte man natürlich nicht finden. Deswegen hat man nur Steine gefunden, ja, die das sozusagen die Zeit überlebt haben, weil Holz verwittert einfach. Und aber damals hat man eben sehr viel mit Holz gearbeitet, Speere, und es gibt ja diese berühmten Speere, die auch in dem Museum in Norddeutschland auch ausgestellt sind, die Speere von Schöningen heißen sie, und naja, das ist eben die Steinzeit gibt.
Aber genau, diese Speere, da ist vorne auf jeden Fall auch ein Stein drauf. Also die haben ja früher so
Ja,
Steine dann.
genau, und die haben wir dann gefunden, die Speere selber eher nicht.
Genau. Ja, aber jetzt, wie haben die Leute denn in der Steinzeit oder vor etlichen von Jahren, wie haben die denn gegessen und wie haben die sich ernährt? Und da muss man ja sagen, sie sind auf die Jagd gegangen und dann, wenn man halt ein Tier erlegt hatte, dann wurde das Tier halt verwertet, weil Kühlschranke gab es halt noch nicht. Und deshalb hat man dort geschlemmt und hat gegessen, was das Zeug hält, um anschließend dann halt sich auszuruhen und Perioden der Enthaltsamkeit, also wo es keine Nahrung gab, überleben zu können, um dann auch auszuruhen und sich dann wieder auf die Jagd zu begeben. Und von daher ist das Fasten schon sehr, sehr alt und ist keine Erfindung hier aus der Neuzeit. Und dann hat sich natürlich solche Fastenmethoden oder solche Fastenzeiten haben sich dann natürlich religiös entwickelt. Es
Muss
gibt
ich mal
halt.
kurz unterbrechen, Axel.
Ja.
Also man ist sicherlich nicht nur jagen gegangen. Nicht, dass wir jetzt hier einen Shitstorm kriegen, weil wir jetzt den ganzen Tag von morgens bis abends nur Fleischprodukte essen. Also die meiste Zeit hat man vermutlich eben mit Sammeln verbracht. Und ich glaube auch, dass man, und das spricht eben für unsere Physiologie, dass wir sehr viel auch mit Fischen verbracht haben. Also
Ja,
Fishing auf Englisch, dass
genau.
wir versucht haben, Nahrungsquellen irgendwo aus dem Meer oder aus Flüssen so weiter uns zu besorgen, weil eben viele Nährstoffe, wenn wir jetzt darüber sprechen würden, das machen wir heute nicht, aber viele Nährstoffe finden wir eben nur in maritimen Quellen. Deswegen hat man auch viele Funde, viele Skelettfunde etc. irgendwo in der Nähe von Binnenseen oder Flüssen oder von Meeren gefunden, und das hat auch eine gewisse Logik.
Ja. Und als Ergänzung dazu, falls es mal nichts zu jagen gab oder falls man halt keinen Erfolg bei der Jagd hatte, so hat der Körper das halt angelegt, dass man halt nicht nur mit Fleisch überlegen konnte, sondern auch mit ganz, ganz vielen pflanzlichen Nährstoffen. Denn während die Männer jagen waren in der Vergangenheit, haben die Frauen Beeren gesammelt oder Kräuter gesammelt und haben dafür gesorgt, dass auch wenn der Jagderfolg ausblieb, dass man sich halt auch mit Kräutern, pflanzlicher Nahrung auch überleben konnte.
Jetzt hast du natürlich schon wieder ein anderes Klischee-Register gezogen.
Ja, jetzt bin ich
Wahrscheinlich haben die
Bayer.
Männer auch gesammelt, und die haben auch
Ja.
Kräuter
Die haben auch
gepflückt.
Kräuter gesammelt, aber oftmals waren halt die Männer eher auf der Jagd als die Frauen. Also es ist jetzt hier, soll jetzt nicht irgendwie,
Wahrscheinlich war das so, ja.
wahrscheinlich war das genauso. Ja, und dann.
Aber ich glaube, man kann festhalten, dass die Nahrungsverfügbarkeit in der Natur, wenn wir uns mal alles wegdenken, wenn wir uns die Supermärkte und alles, was wir heute so kennen und schätzen lernen, dass wir das ja in der längsten Zeit der Menschheitsgeschichte nicht gehabt haben. Das heißt, wir mussten uns immer auf volatile Nahrungsverfügbarkeit einstellen. Und entsprechend hat sich unser Genom oder unsere gesamten Systeme natürlich auch darauf eingestellt. Also unser Körper kennt Fastenphasen, Karenzphasen, Phasen, wo eben keine Nahrung aufgenommen wird, wo der Darm nichts zu tun bekommt, wo die Zellen eben auch mal ihre gewisse, in Anführungsstrichen, Ruhephasen haben, kommen wir ja gleich noch dazu. Die hat es immer gegeben. Wie häufig, das hängt dann natürlich auch so ein bisschen von der vom Wetter ab oder von den Jahreszeiten ab. In bestimmten Jahreszeiten länger, in anderen Jahreszeiten wieder weniger. Da hat man, und da gibt es in der Wissenschaft so diesen Begriff von Feast and Famine. Also Schlemmen und Hungern. Und dieses ist einfach genetisch in uns implementiert, dieses System.
Und deshalb haben auch die Fastenzeiten der Religionen auch gar nichts mit diesem Prinzip zu tun. Also die haben sich halt aus der Religion heraus gebildet und heute, darüber haben wir gerade gesprochen, endet die Fastenzeit Karfreitag mit dem Sonnenuntergang. Und da gibt es halt die christliche Fastenzeit, die vorösterliche Fastenzeit, die beginnt 40 Tage ab dem Aschermittwoch und endet, wie gesagt, Karfreitag und wird bei den Katholiken oder bei den Christen halt eher mit dem Verzicht auf Fleisch und Alkohol. Früher gab es da halt in der katholischen Kirche ein festes Ritual, auch vorgeschriebenes Ritual, was man essen durfte, was man nicht essen durfte. Und deshalb kamen auch so Sachen, dass die Mönche dann das Bier erfunden haben und dann halt während der Fastenzeit auch Alkohol getrunken haben. Auch wenn es verboten war, dann gab es halt bestimmte Tage, an denen durfte man doch wieder Alkohol trinken und, und. Also es gibt ganz, ganz viele Regeln, die aber in der Zwischenzeit halt auch überholt sind. Ja, die jüdische Fastenzeit, da gibt es den heiligsten Feiertag, dem Versöhnungstag, Jom Kippur nennt er sich. Da wird 25 Stunden am Stück gefastet und ja, da wird auf feste und auch flüssige Nahrung verzichtet, 25 Stunden lang. Die Muslime in der heutigen Zeit, die fasten beim Ramadan, das ist ein ganzer Monat, der Fastenmonat Ramadan. Von Sonnenauf bis Sonnenuntergang darf nichts gegessen werden. Essen ist nur nachts erlaubt. Und dann gibt es im Buddhismus und auch im Hinduismus, da gibt es keine festgeschriebenen Fastenregeln. Manchmal wird dort aber bei großen Festen, wird dort vor großen Festen wird gefastet. Und es gibt aber auch solche Mönche oder buddhistische Mönche oder auch Gurus, die einige Wochen im Jahr in der Askese leben und die verzichten auf alles, was nicht unbedingt zum Überleben gebraucht wird. Das ist mal so ein kleiner Überblick. Wir könnten wahrscheinlich noch ganz, ganz viel auch zum Thema Fasten, wenn der Jens gleich noch mal loslegt mit den ganzen medizinischen Fasten und den ganzen Methoden. Da könnten wir noch mehrere Episoden füllen hier in unserem Podcast. Wir wollen euch aber mal so einen kleinen Überblick geben. Das passt, glaube ich, ganz gut jetzt in diese Zeit rein. So, heute wird eher mehr aus freien Stücken gefastet und dann eher dazu, dass man halt sich so mehr körperlich und geistig auch reinigt. Und noch ein bisschen in der Historie, auch die alten Griechen und auch die Ägypter haben schon gefastet. Und die haben gefastet, um halt einfach ihren Geist zu reinigen und auch den Körper und um die Sinne zu schärfen und die Gesundheit zu verbessern. Das soll es einfach mal so einen kleinen Aufgalopp sein. Wir kommen wahrscheinlich, wenn der Jens gleich auch noch was sagt, dann kommen wir noch zu anderen Fastenmethoden. Wir hatten schon mal auch eine Sendung mit der Hildegard von Bingen. Das ist auch eine, es gibt so eine Fastenmethode nach Hildegard von Bingen. Die ist halt so ziemlich berühmt, auch schon ganz alt und eigentlich immer noch aktuell.
Die Hildegard.
Die
Die
Hildegard,
Hildegard
auf
ist schon
jeden
ganz
Fall.
alt, ja. Die ist schon 1000 Jahre alt.
Die ist schon 1000 Jahre alt. Ja, aber die, wie gesagt, hatte ich gerade gesagt, aber die Themen sind heute aktueller denn je. ganz kurz in der Vorbesprechung noch davon. Und ich sagte ja, also Hildegard von Bingen, die fünf Säulen: Ernährung, Heilkräuter, Edelsteintherapie, Ausleitung und seelische Reinigung. Und das wird heutzutage einfach mit einer neuen Verpackung, aber ähnlicher Inhalt.
Ja, die haben vor 1000 Jahren schon viel gewusst darüber, was wir heute dann Präventivmedizin nennen oder in der Medizin nennt man das dann irgendwie funktionelle Medizin oder es gibt viele andere Begriffe, die so in die ähnliche Richtung gehen. Im Prinzip geht alles wieder dahin, dass man, wie du schon dreimal gesagt hast, Körper, Seele, Geist wieder so als Einheit, versteht, ja, was wir ja sehr viele Jahrhunderte eben eher als Dualismus gesehen haben, ja, so also da gibt es den Körper und da gibt es den Geist und die einen kümmern sich dann um das Gehirn und um den Geist und um das Verhalten etc., ne? Wenn man so an Freud und solche Konsorten denkt und die anderen, die sind eben, ich sag mal, mit dem Bewegungsapparat beschäftigt, mit den Knochen, würde man heute als Orthopädie bezeichnen und alle Fachbereiche merken inzwischen, dass diese Trennung einfach totaler Blödsinn war. Vielleicht fachlich schon, klar, wenn ich einen Knochenbruch habe, gehe ich natürlich eher zum Orthopäden als zum Psychotherapeuten, das ist schon klar. Das macht natürlich an der Stelle Sinn, wenn es um akute Verletzungen oder Erkrankungen geht. Aber wenn es dann um komplexe Gesundheitsstörungen geht, wo Körper, Seele und Geist und Immunsystem und Hormonsystem und Nervensystem, also alles gleichzeitig sozusagen dysreguliert ist oder nicht im Balance ist, wie manche Leute sagen, dann greifen diese Ansätze nicht. Ne? Dann brauche ich einen monistischen Gedanken, also ich muss das als Gesamtsystem verstehen und ein Gesamtsystem, was ja auch nicht alleine auf der Welt ist, sondern wir haben nun mal auch ein Sozialsystem, das heißt, wir haben mit Menschen zu tun. Wir haben nicht immer mit netten Menschen zu tun, ja, manchmal auch mit Persönlichkeitstypen zu tun, die uns gar nicht gut tun, ja, die auch krank machen können. Ich erinnere mich immer an einen Spruch von einem Professor, der sagt immer die toxische Schwiegermutter. Ja, so die kann ich jetzt auch nicht unbedingt, wie soll ich sagen, in Anführungsstrichen entsorgen und sagen, okay, das war es jetzt mit der Freundschaft, ja, das ist dann eben Familie und irgendwo hängen wir dann damit drin. Ja, also da kann es entsprechende Konflikte geben, die können dann interpersonelle Art sein, weil wir eben nicht alleine auf der Welt sind und eben es gibt intrapersonelle Konflikte. Also Konflikte, die ich dann selber in mir aufbaue. Das ist dann so die psychoemotionale Ebene, die da häufig angetriggert wird. Auf der anderen Seite dann eben die ganzen anderen Umwelteinflüsse, mit denen wir zu tun haben, die berühmten alten Feinde, Viren, Bakterien, Parasiten und so weiter. Und dann das, was eben neu, was menschengemacht neu in den letzten 80 Jahren dazugekommen sind, sind die vielen Umwelttoxine. Und das alles läuft sozusagen in ein Fass. Und wenn dieses Fass überläuft, dann hat man eben einen Überfluss an zum Beispiel die Immunreaktion. Wenn man zu viele Immunreaktionen gleichzeitig hat, dann kriegt man ein Problem. Dann hat man nämlich viele Symptome gleichzeitig. Und das Fasten, um daraus mal wieder zurückzukommen, das Fasten ist eigentlich eine ganz gute Methode, die A, genetisch, also in unserer DNA steht, die wir also implementiert haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber eben auch immer wieder diese Balance zwischen Völlerei und Abbau. Also Aufbau, Abbau, um zwei Wörter mal zu nennen, Anabol und Katabol, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Und das muss immer irgendwo in einer Homöostase stehen. Ja? Wir bauen mal ein bisschen mehr ab, wenn wir zum Beispiel 2, 3, 4, 5 Stunden Sport treiben. Klar, dann bauen wir Körperfett ab. Aber das muss sich dann eben entsprechend auch wieder aufbauen. Auch wir haben, wenn wir eine Infektion haben, baut sich Körperfett interessanterweise an der einen Stelle ab und auf der anderen Stelle baut sich's auf, nämlich direkt da, wo die Entzündungen sind. Das ist schon ganz spannend, wie der Körper so gelernt hat, im Laufe der Evolution der Menschheitsgeschichte sich entsprechend anzupassen. Und naja, und das Fasten ist jetzt vor, ja, ich würde sagen, so vor 25, 30 Jahren wieder aus der Mottenkiste herausgekommen, kann man fast sagen, weil wir auf der naturheilkundlichen Ebene schon immer gewusst haben, dass das absolut Sinn macht. Aber auf der Evidence-Based Medicine-Ebene, also auf dieser, ich sag mal, schulmedizinischen, die sich auf großen Studien stützende Medizin, Da war dieses Thema immer sehr belächelt, bis zu dem Zeitpunkt, wo man angefangen hat, eben Wissenschaft zu betreiben. Und seither wissen wir eben auch, wie effektiv diese Methode ist. Und dazu gesagt, sie ist natürlich auch sehr kostengünstig. Ja, sie kostet dem Gesundheitswesen nichts, sie kostet dem Einzelnen nichts. Jeder kann das durchführen. Die Effekte besprechen wir gleich. Die sind wirklich hochsignifikant, wenn man sich Studien anschaut. Und ich würde mal hier und heute behaupten, Axel, es gibt kein Medikament, es gibt keine Medikamentenkombination, die in der Lage ist, das Fasten zu toppen oder das Fasten zu schlagen, wenn man das mal so ergebnisorientiert betrachten würde. Und deswegen werden ja auch die Medikamentenstudien nie mit Lebensstilinterventionen verglichen, sondern immer nur ein Medikament gegen das andere, um einen gewissen Zusatznutzen von einem neuen Medikament dann darzustellen, damit dann zum Beispiel über die Behörden wie die EMA und so weiter es entsprechend zugelassen wird, damit dann unser Krankensystem oder Gesundheitssystem das dann eben entsprechend finanziert. Aber es ist für die Hörer vielleicht auch mal interessant, es ist nie verifiziert gegen eine Lebensstilintervention. Und deswegen fallen diese Lebensstilinterventionen wissenschaftlich immer so ein bisschen hinten rüber, ja, und werden auch in den entsprechenden Leitlinien, so langsam kommt das so ein bisschen rein, ja, also auch Fasten ist in den Leitlinien bestimmter medizinischer Richtungen inzwischen angekommen. Und ja, viele, viele Mediziner, Therapeuten wissen, wie hocheffektiv das ist. Jetzt müssen wir das nur in die Köpfe der Leute bringen, dass jeder versteht, dass es nicht nur eine religiöse Komponente hat, sondern dass diese religiöse Komponente, du hast Ramadan-Fasten erwähnt. Ramadan-Fasten ist in der Wissenschaft sehr gut untersucht. Ja? Da gibt es auch explizit diesen Begriff in der Wissenschaft, Ramadan Fasting. Und ja, da haben wir mittlerweile nach 25 Jahren Forschung doch wirklich tolle Erkenntnisse.
Ja, so jetzt muss ich da mal reingehen, wenn wir jetzt hier so ins Plaudern kommen. Du hast gerade am Anfang schon erwähnt, dieses intermittierende Fasten, dieses Intervallfasten ist eine Methode. Es gibt aber noch viel, viel weitere Methoden. Du hast jetzt gerade auch erwähnt, dass es halt auch Untersuchungen dazu gibt, dass es jetzt seit ungefähr 20 Jahren auch wieder so mehr aufkommt. Und wir wollen jetzt mal richtig reingehen in die verschiedenen Methoden und auch die Effektivität der einzelnen Methoden mal so gegeneinander stellen und einfach mal gucken, was bringt es denn eigentlich, das Fasten, Jens?
Ja, vielleicht vorneweg, es gibt so eine Ärztegesellschaft, Heilfasten und Ernährung, die ist zufällig auch in der Buchinger Klinik lokalisiert, also auch von der Buchinger, in dem Buchinger Kontext dann auch initiiert. Und dort hat man die tägliche Energieaufnahme definiert, also wenn es ein Fasten sein soll, was nicht mehr als 500 Kilokalorien am Tag sein darf. Ja, das ist jetzt keine Nulldiät. Spricht dann eher für die Buchinger Variante von Fasten. Also da habe ich jetzt schon zwei genannt. Einmal das Nullfasten, dass man dann eben mal einen Tag oder auch mehrere Tage gar keine Nahrung zuführt. Beim Buchinger Fasten, da ist eine spezielle Methode entwickelt worden, nämlich von einem Herrn Otto Buchinger. Der hat bis 1966 gelebt, 1878 bis 1966. Und wie ist er darauf gekommen? Das ist ganz interessant, wenn man sich auch diese Historien immer mal so ein bisschen reinzieht. Denn der litt an Rheuma. Und da er selber Arzt war, hat er jetzt noch eine Methode gesucht, weil es gab damals noch, es gab keine Antibiotika, es gab keine Anti-Rheuma-Medikamente etc. Naja, und dann hat er einfach mal ausprobiert, wie man das immer macht, wenn man keine Ideen hat. Dann testet man mal ein bisschen an. Und siehe da, nach ein paar Tagen Fasten waren plötzlich die Schmerzen weg. Und das war so für ihn die Initialzündung zu sagen, okay, da mache ich eine Klinik draus. Und diese Klinik, die wurde dann gegründet, hat sich dann 1935 in Bad Pyrmont etabliert. 1919 ist er übrigens drauf gekommen und hat insgesamt 19 Tage gefastet. Und der Spruch von ihm ist auch ganz schön, nach 19 Tagen, ich war dünn, konnte aber wieder alle Gelenke bewegen. Und 1920 wurde dann die erste Heilfastenklinik gegründet. Die hat man dann 35 nach Bad Pyrmont verlegt. Und dann haben die Die Buchingers haben dann 1953 nochmal eine Privatklinik am Bodensee gegründet und die gibt es heute auch noch. Ja, die ist auch noch sehr aktiv. Heute in vierter Generation wird heute das Buchinger Fasten dort traditionell gepflegt. Und der Herr Buchinger hat das Wort begründet, was heute immer noch viele benutzen, nämlich das Wort Entschlackung. Ja, das hört man immer so ganz gerne, so im Bereich von Säure-Basen-Haushalt, entschlacken, ich möchte mich entschlacken. Jetzt hat man diese Schlacke noch nie so richtig gefunden, aber im Prinzip wissen wir alle, was damit gemeint ist. Ja? Wir möchten mal, dass der Körper ein Stück weit besser entgiftet. Ne? Hildegard von Bingen hat das schon vor 1000 Jahren gesagt, dass wir so ein bisschen die Putzkolonne durch den Körper schicken, die Putzkolonne durch die Zellen schicken und naja, im Grunde hat das Buchinger Fasten diesen Frühjahrsputz für Körper, Geist und Seele wieder ein Stück weit in die Köpfe der Leute gebracht. Buchinger Fasten selbst geht von einem Zeitintervall von 5 Tagen aus. Und bei diesen 5 Tagen oder an diesen 5 Tagen wird morgens Gemüsesaft, mittags eine Gemüsebrühe und abends ein Tee mit Honig konsumiert, sodass man roundabout auf diese 200 bis 500 maximal Kilokalorien kommt, mehr nicht. Und damit hat man natürlich ein Kaloriendefizit von, kommt jetzt drauf an, Mann, Frau, ich sag mal so 15, 1800, 2000 Kilokalorien, die einem da pro Tag fehlen. Und wo der Körper eben bestimmte molekulare Mechanismen jetzt umstellen muss. Und das ist eben sehr interessant. Darauf, auf dieser Basis haben sich dann andere Fastenmethodiken entwickelt. Viele kennen das periodische Fasten. Das ist so ein bisschen der Überbegriff von der 5 zu 2 Methode. Die 5 zu 2 Methode war so die Urintervallfastenmethode. Das bedeutet 5 Tage in der Woche normaler Kalorienkonsum oder Kalorieneinnahme und 2 Tage eine Begrenzung auf 500 bis 600 Kilokalorien. 600 für Männer, 500 für Frauen. Also das entspricht so etwa dem Buchinger-Prinzip. Ja, und daraus haben sich dann Formen wie alternierendes Fasten, Intervallfasten entwickelt und so weiter. Gibt es auch noch ganz, ganz viele Methoden, aber das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche. Intervallfasten, da kennen vielleicht auch viele Zuhörer das 16-8-Fasten, bedeutet, wir haben hier ein Essensfenster von 8 Stunden. Bedeutet nicht, dass man jetzt 8 Stunden am Tag isst und 16 Stunden nüchtern ist. Aber dieses Prinzip kann man ja am besten dann durchführen, wenn man morgens, anders gesagt, wenn man um, ich sag mal, 19, 20 Uhr die letzte Mahlzeit aufnimmt, dann die Nachtruhe hat, 7, 8, 9 Stunden, wie auch immer, und dann dieses Ganze nochmal ein bisschen rauszögert bis vielleicht in die Mittagszeit, dann komme ich nämlich schon so auf 12, 14. Und wenn man dann in den Nachmittag geht, landet man dann irgendwann beim Intervallfasten 16 Stunden nüchtern, 8 Stunden Essensfenster. Dieses Prinzip des Intervallfastens hat dann ein Forscher mal auf den Plan gerufen, den viele auch kennen, der inzwischen bekannt geworden ist, weil er auch eben sehr kommerziell geworden ist am Ende, nämlich der Walter Longo. Der nicht mit W geschrieben, sondern mit V, heißt Falter Longo. Und Falter Longo hat die Scheinfastenmethode entwickelt. Also der hat sich in seiner wissenschaftlichen Zeit, er ist heute immer noch Wissenschaftler, soweit ich weiß, hat sich eben mit dem Fasten molekular beschäftigt. Was macht das mit unserem Immunsystem? Was macht das mit dem Hormonsystem? Etc. Und hat überlegt, wie kann man das denn in die Praxis umsetzen? Und hat eben auch dieses Buchinger-Protokoll mit übernommen, 5 Tage. Dieses 5-Tage-Protokoll kann man dann alle 3 Monate beispielsweise wiederholen. Der Walter Longo ist aber von Haus aus Gerontologe. Das heißt, er beschäftigt sich mit Alterung. So, und der, für ihn war natürlich jetzt auch interessant zu sehen, ob sowas, was wir unserem Genom abgespeichert haben, wenn man das mal wieder häufiger aktivieren würde, was wir ja nicht mehr brauchen, weil wir können ja jeden Tag einkaufen, wir können jeden Tag in den Keller laufen oder da, wo wir unsere Vorratsschränke haben, zum Kühlschrank rennen. Also es ist ja keine Notwendigkeit mehr, sondern heute eher eine Disziplin, die wir an den Tag legen müssen. Und er hat sich dafür interessiert, okay, wie kann denn dieses Fasten möglicherweise sogar Leben verlängern oder die Gesundheitsspanne verlängern? Und da hat man dann früher angefangen, mit Mikroorganismen, mit dem Fadenwurm. Dann hat man Drosophila genommen, man hat dann Hefe und all so ein Zeug. Alles hat man untersucht und hat plötzlich gesehen, hey, das Prinzip ist immer das gleiche. Wir haben immer eine gewisse Lebensverlängerung, ja, je nachdem, wie lange ein Organismus lebt, ja, also Mäuse kürzer als Menschen logischerweise, aber egal, wen man untersucht hat, das hat man heute bis hin zu Rhesusaffen untersucht. Wenn man Fasten einführt, dann gibt es immer eine Phase von Lebensverlängerung. Und das ist natürlich sehr, sehr motivierend. Ja, was ich aber auch natürlich nicht sofort als Belohnung bekomme, ja, also ich bekomme das nicht sofort auf dem Konto gutgeschrieben, wo ich dann sehe, aha, okay, da stehen jetzt 2,5 Jahre, sondern das ist in gewisser Weise natürlich dann wieder Statistik und zahlt hoffentlich dann auch auf unsere Langlebigkeit ein. Ja, auch da gibt es natürlich immer eine genetische Komponente, auch klar. Aber der Walter Longo ist davon ausgegangen, dass, oder der Mann, ich muss es anders sagen, er hat dann ein Protokoll entwickelt, ähnlich wie Buchinger. Am Tag 1 fährt man erstmal runter auf 1100 Kilokalorien. Am Tag 2 geht man dann runter auf 750 bis 800 Kilokalorien. Und jetzt wird es ein bisschen differenzierter gegenüber dem Buchinger. Er hat dann gesagt, okay, von diesen 800 Kilokalorien sollten 50% ungesättigte Fettsäuren sein, 45% sollten komplexe Kohlenhydrate sein, also hauptsächlich Ballaststoffe. Und dann haben wir einen ganz kleinen Anteil, 5% von Protein, aber es sollte ausschließlich pflanzliches Protein sein. Also er hat in seinem Konzept definiert, verboten sind tierische Produkte, Zucker, Weißmehl, Alkohol, Brot, Pasta, Reis, wenn man jetzt den Nikotin noch weglässt, das ist in dem Protokoll nicht mit drin, weil es eben keine Nahrung ist, aber würde ich dann auf jeden Fall auch empfehlen. Und dann hat er diese Phasen, ne, Tag 1, Tag 2 bis 3 und Tag 4 bis 5, nochmal untersucht, was passiert denn eigentlich in diesen Tagen, während wir fasten. Und das ist spannend, wenn man ja wissenschaftlich interessiert ist, sich für die Physiologie des Menschen interessiert und vielleicht auch sich für das Thema Anti-Aging oder Longevity, wie wir heute sagen, interessiert. Denn Fasten, das können wir hier zusammenfassen, ist die einzig wissenschaftliche Methodik, wo wir 100% sagen können, das verlängert das Leben.
Und als Ergänzung nicht nur eine höhere Lebenserwartung, Jens, sondern man hat auch herausgefunden, dass die Rate an altersbedingten Erkrankungen auch ganz, ganz weit abnimmt. Das heißt also, das, was wir immer sagen, wir wollen halt nicht nur alt werden, sondern wir wollen gesund alt werden. Und das hilft oder unterstützt das natürlich auch nochmal. Ist ja klar.
Logisch, weil du kannst ja jetzt auch nach Drosophila kein Medikament geben oder Hefepilz oder so. Ja? Von daher logisch, aber er hat das natürlich dann auch wissenschaftlich untersucht und nicht er alleine, sondern da hat es dann ja eine Riesen-Community, hat sich da aufgebaut von Wissenschaftlern, die das dann genau wissen wollten. Ich kann jetzt mal ein paar Daten nennen, ja, weil das schon spannend ist. Natürlich, wenn man fastet, baut sich viszerales Fett ab. Das ist ja dieses Bauchfett, was ab einem gewissen Zeitpunkt eben auch entzündlich werden kann und dann diese sogenannte Silent Inflammation programmiert. Wenn man also häufiger mal diese 5 Tage einlegt, sagen wir alle drei Monate, vielleicht 4-mal im Jahr, bauen wir sukzessiv immer mehr Körperfett ab in diesen Phasen, wo wir keine Nahrung aufnehmen. Warum? Weil in dem Moment, wo unsere Glykogenspeicher leer sind und wir haben nur sehr kleine Speicher für Glukose, einmal in der Leber und einmal in der Muskulatur. Und in dem Moment, wo diese Speicher runter sind, muss jetzt der Körper, insbesondere das Gehirn, sich überlegen, okay, wie kann ich mich jetzt versorgen? Ja, wie kriege ich jetzt da oben Energie hin? Und dann kommen wir zur Evolutionsbiologie, weil jetzt würde ja normalerweise der Mensch versterben, wenn wir sagen würden, Körperzellen sind abhängig von Glucose, also von diesem Einfachzucker, Traubenzucker, auf Deutsch gesagt Glucose. Und jetzt stellt sich der Körper eben um, insofern, dass die Leber von dem Gehirn den Auftrag bekommt, aus gespeicherten Fetten, die wir hier in unserem dicken Wanst, in unserem Big Belly mit uns herumtragen, dort Fettsäuren herauszulösen, diese Fettsäuren zur Leber transportiert werden und die Leber daraus Ketone baut. Das ist diese Ketose, die wir damit produzieren. Und diese Ketone, die dabei gebaut werden, diese Ketone sind dann wiederum für die Körperzellen, vor allen Dingen eben für das zentrale Nervensystem, effizient, die in der Lage sind, solche Ketone zu verstoffwechseln. Das können nicht alle Körperzellen, aber die meisten können das. Und deshalb ist auch ein Monosaccharid wie Glucose ist jetzt nicht essentiell, wie wir in der Fachsprache sagen. Also du musst nicht zwingend Traubenzucker essen und viele Kohlenhydrate essen, um zu überleben. Das ist, müsste man vielleicht auch mal der Deutschen Gesellschaft für Ernährung erklären, dass man nicht unbedingt 50% Kohlenhydrate jeden Tag essen muss, in dieser Überflussgesellschaft zu überleben. Aber das Spannende ist, wenn man in diese ketogene Phase kommt, ja, wenn man also, ich sag mal so nach 1 bis 2 Tagen fangen wir an, so die Glykogenspeicher so richtig runter zu rocken. Und wenn wir sie runtergerockt haben, dann geht so diese Ketose auch richtig los. Und das wissen wir zum Beispiel auch aus der Epilepsieforschung, dass Ketone und die ketogene Ernährung hier sehr, sehr effizient ist. Epilepsie ist eine neurologische Erkrankung. Das heißt, was passiert da? Da wird mehr Entzündung produziert und Ketone wirken eben antientzündlich. Entsprechend, und das hat dann die Fastenforschung eindeutig gezeigt, entsprechend geht der oxidative Stress runter. Ja, also freie Radikalbildung. Wir müssen vielleicht auch mal eine eigene Episode dazu machen, nur zu diesem Thema. Aber nicht nur freie Radikale, sondern auch Cholesterin geht runter. Ja, im Schnitt etwa 12,4%, wie man in Studien gesehen hat. Das Insulin geht runter, ne, um 20 Mikromol pro Milliliter. Dann der systolische Blutdruck. Axel, wie viel wird jeden Tag in den Arztpraxen an Blutdrucksenker verschrieben? Fasten senkt den systolischen Blutdruck um 4,9 Quecksilbersäule und Millimol Quecksilbersäule. Ja, und das ist ein Fund. Ja. Das schafft kein Medikament in der kurzen Zeit. Und deswegen sollten wir das auch als medizinische Intervention ernst nehmen. Weil wenn man jetzt weitergeht und guckt in einige Erkrankungen rein, du hast ja gerade erwähnt, dass es eben sehr effizient ist bei bestimmten Erkrankungen, dann hat man zum Beispiel Studien gemacht zum Thema Brustkrebs. Ja, da gibt es zum Beispiel diese sogenannte Breakfast-Studie, ja, also Fastenbrechen, Breakfast auf Englisch, ne, mit 150 Brustkrebspatienten. Und das war schon ein ziemlich signifikantes Ergebnis, was diese Studie produziert hat, dass zum Beispiel die Chemofatigue, also diese typische Müdigkeit während der Chemotherapie, um 40% abnimmt. Dass die Neutropenie, also das Abfallen von neutrophilen Granulozyten, die sehr wichtig sind für die Entzündungsregulation, ne, Blutzellen, um 42% sinkt. Dass die Infektionsneigung nach einer Chemotherapie um 57, also fast 60% runtergeht, ja. Und dass die apoptotische Aktivität, das hat man dann in Biopsien, in Tumorbiopsien getestet, um das 2,3-fache steigt. Das heißt, das Immunsystem wird schärfer, es ist besser in der Lage, kanzerogene Zellen abzubauen und diese sterben dann einfach leichter ab. Ja, und das ist schon echt, wie soll ich sagen, ein Werkzeug, was wir in der Hand haben, was wir in den schulmedizinischen Konzepten noch nicht ernst genug nehmen. Weil wenn man das kombinieren würde, ja, naturheilkundliche Ansätze mit der Schulmedizin, würde man viel, viel bessere Ergebnisse erzielen.
Das glaube ich auch. Und was man zudem auch noch sagen kann, durch das Fasten, je nachdem, wie lange man es betreibt, aber man wird selber feststellen, da wird der Geist auch klarer, man wird klarer im Kopf, man kann viel klarer denken. Du hast ja auch gesagt, das Immunsystem wird gestärkt, dadurch wird natürlich auch im Gehirn ganz, ganz viele Sachen ausgelöst, wo der Geist klarer wird. Und Hildegard von Bingen hat auch schon gesagt, es ist eine seelische Reinigung. Ist eine Lösung von seelischen Blockaden und das kann man wirklich auch empirisch belegen. Also da gibt es auch Untersuchungen zu und das ist, denke ich mal, schon ein Fund, das wir da haben, wie du sagst.
Ja,
Da
das
wird
ist keine
das.
Esoterik, Axel. Also kann ich dir knallharte Daten liefern, dass du zum Beispiel durch Fasten die Tryptophan-Verfügbarkeit im Gehirn um 40% erhöhst. Ja, und Tryptophan brauchst du wieder für Neurotransmitter, ne? Serotoninsynthese etc. Serotonin brauchen wir wieder als, ja, als, wie soll ich sagen, als Glückshormon, sagen die einen. Ich finde eher, das ist so eine Art Zufriedenheitshormon. Das schafft wieder die Balance. Wenn wir also zu stark dopaminerg angetrieben werden, dass wir dann wieder so ein bisschen runterkommen und uns dann nach einer gewissen Anstrengung auch gut fühlen, wie du das ja auch kennst, wenn du 20 Kilometer Läufchen machst am Wochenende. Dass man sich danach so richtig schön kaputt, aber irgendwie glücklich kaputt fühlt.
Also von daher zusammengefasst, Fasten ist einfach für alles gut, für Körper und Geist, stärkt das Immunsystem. Der Jens hat gerade gesagt, wir haben es gesagt bei Buchinger, es wird entschlackt, was auch immer entschlackt wird, aber Entschlackung, Gewichtsverlust, der Geist wird klarer, seelische Blockaden werden gelöst. Es gibt kaum negative Auswirkungen des Fastens. Oder ist dir was bekannt?
Ja, es gibt am Anfang vor allen Dingen diese typische Keto-Grippe manchmal. Das hat damit zu tun, dass man eben den Körper umstellt, den Metabolismus umstellt von einer sehr kohlenhydratlastigen auf eine dann fettorientierte oder ketonorientierte Versorgung. Und das führt dann bei manchen Menschen, die das nicht gewohnt sind, dann zu so einer Keto-Grippe. Das heißt, man hat das Gefühl, das wird da jetzt irgendwie so ein grippaler Infekt durchkommen. Das ist dann aber relativ schnell auch wieder gelöst das Problem. Ne? Wenn man das dann häufiger macht, dann kommt das auch nicht wieder. Also diese Gedächtnisfunktion des Körpers ist da auch zu nennen. Und vielleicht nochmal abschließend, Axel, wir müssen unbedingt eine zweite Folge machen zum Thema Fasten, weil das ist wirklich hochspannend und geht ziemlich weit und ziemlich tief. Ich will nur mal so ein, zwei, drei Dinge noch nennen zum Abschluss. Man hat zum Beispiel auch im Darm gesehen, inzwischen ist ja alles irgendwie Mikrobiom. Ja? Jede Fachdisziplin beschäftigt sich mit dem Mikrobiom. Und auch beim Darm hat man gesehen, dass die Butyrat produzierenden Bakterien, also die Teile des Mikrobioms, die Bakterien im Mikrobiom, die in der Lage sind, Ketone wie Butyrat, Buttersäure zu produzieren, dass die auf einmal hochstimuliert werden. Und Butyrat, wie wir es gerade auch schon gesagt haben, also Ketone sind antientzündlich. Ja, denken wir zum Beispiel mal an Darmentzündungen. Das ist natürlich hervorragend, wenn unser Mikrobiom dafür sorgt, dass wir mehr antientzündliche Stoffe bauen, sodass unser Körper sich dadurch selber von bestimmten Entzündungen auch befreien kann. Und was auch sehr spannend ist, und da müssen wir vielleicht auch noch mal bei der nächsten Folge reingehen, das ist das Thema Senkung der Beta-Amyloide. Du hast gerade das Gehirn erwähnt. Wir werden ein ganz großes Problem kriegen mit Demenzen. Das haben wir ja heute schon, aber das wird noch stärker wachsen, logischerweise, durch den demografischen Wandel. Keine Frage. Von daher, die jüngeren Generationen müssen sich da was überlegen. Und die Pharmaforschung ist natürlich heiß dran, hier entsprechende Medikamente zu finden. Und gestern ist das erste Medikament zugelassen worden von der EMA. Das Medikament heißt Leqembi. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der Inhaltsstoff heißt Lecanemab. Das ist ein Antikörper gegen Amyloid-Ablagerungen. Und ich habe mir das Ganze mal ein bisschen angeschaut. Ich muss ganz ehrlich sagen, das funktioniert mehr schlecht als recht. Es funktioniert offensichtlich statistisch auch nur bei der Vorstufe von Alzheimer, also bei mild cognitive impairment. Und wenn du diese Phase überwunden hast und landest dann im Stadium von Alzheimer, wirkt auch das Medikament kaum noch. Wobei die Signifikanzen sind so gering, dass, also ehrlich gesagt, ich würde es nicht als Medikament einschätzen, weil die Wirksamkeit ist sehr, sehr eingeschränkt. Ich würde sie als in Anführungsstrichen zweifelhaft sehen, aber gut, wir werden sehen, wie das dann auch weiterentwickeln. Auf jeden Fall soll es für leichte Gedächtnisstörungen leichte Verbesserungen dadurch geben. Aber warum leichte Verbesserungen, wenn wir starke Verbesserungen erzielen können? So, und da wäre natürlich hier das Fasten viel, viel besser, weil wir dadurch Einflüsse auf den Cholesterinstoffwechsel, Einflüsse auf Endothelfunktion. Wir haben im Gehirn ganz viele Blutgefäße. Ja? Und um die frisch zu halten, um die jungfräulich zu halten, macht das natürlich auch Sinn, hier zu fasten. Also da haben wir Verbesserungen in Richtung 20%. Und dann vielleicht noch abschließend nochmal erwähnt zum Thema Langlebigkeit. Die hängt natürlich sehr stark mit dem Thema der Überernährung zusammen. Also eine Überernährung sorgt für Lebensverkürzung. Auch das können wir nochmal in der Episode nochmal genauer erklären, weil in jeder Körperzelle gibt es immer, und ich sage es jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, es gibt immer einen Schalter für Energieaufnahme und Wachstum und es gibt einen Schalter für Energiemangel und Autophagie. Und Autophagie, dafür hat es einen Nobelpreis gegeben, Autophagie ist praktisch diese Putzkolonne, die beim Fasten jetzt so richtig durch die Körperzellen durchgeht, den ganzen Schrott mal rausbringt, die der Buchinger Entschlackung genannt hat. Das hat er wahrscheinlich damit gemeint, dass also alte Mitochondrien abgebaut werden, dass diese ganzen Organellen in den Körperzellen mal so richtig rausgeschmissen werden und nicht die Zelle sich erneuert, sondern die Zellorganellen. Wenn wir uns noch an unseren Biologieunterricht erinnern von vor gefühlt 50 Jahren, dann haben wir das dort alles mal besprochen, stand alles in Linda Biologie drin. Also vielleicht nochmal aufschlagen. Ich habe es irgendwo noch bei mir hinten im Schrank stehen. Und da sind diese ganzen Zellprozesse erklärt. Ja, und das führt natürlich eben auch dazu, dass Zellen nicht so schnell erneuert werden müssen. Dadurch haben wir weniger Telomerverkürzung und dadurch steigt eben das Thema Langlebigkeit. Und wie du gesagt hast, Axel, wir sind ja nicht unbedingt dann interessiert, mit 90 im Rollstuhl über den Golfplatz zu schieben, sondern wir wollen ja mit 90 auch noch den Golfschläger bewegen können. Ja, das ist ja unser Ziel.
Auf jeden Fall. Und deshalb Fasten der Gesundheit zuliebe. Wir werden auf jeden Fall nochmal eine Folge dazu bringen, denn es gibt noch ganz, ganz viele Fastenmethoden. Heutzutage ist ja ganz in Jens auch mal auf Handy, auf Fernsehen, auf Internet, auf Social Media zu verzichten. Das bringt auch schon sehr, sehr viel, auch für unser kleinen grauen Zellen, dass die nicht dauernd immer nur befeuert werden mit irgendwelchen Informationen, die wir eigentlich gar nicht benötigen. Okay, dann wollen wir euch aber jetzt auch in eure Osterfeiertage entlassen oder den letzten Osterfeiertag noch genießen. Genießt noch den Ostermontag und ab und zu mal fasten, wie gesagt, der Gesundheit zuliebe und dann wird das auch mit den 120 Jahren was. Also, wie
Ganz
immer,
sicher.
ganz sicher, wie immer, bleibt uns gewogen und empfiehlt uns weiter, macht Werbung für uns und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Ciao, ciao und tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.